Am Sonntag Oculi feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Mit diesem Bibelwort gehen wir in die neue Woche. Wir singen miteinander Gott des Himmels und der Erden. Wir sprechen im Wechsel Worte aus dem Psalm, dem Wochenpsalm 34. Die Gemeinde antwortet mit den eingerückten Zeilen.
Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein.
Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen.
Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen.
Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht.
Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden.
Als einer in Elend rief, hörte der Herr. Und half ihm aus allen seinen Nöten.
Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. wohl dem, der auf ihn traut.
Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.
Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut.
Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr, und er rettet sie aus all ihrer Not.
Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben.
Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr.
Der Herr erlöst das Leben seiner Gerechten, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.
Dir, Gott, bringe ich meine Sehnsucht nach Trost, mein Verlangen nach Gewissheit, meine Hoffnung auf Veränderung, meine Erwartung von Frieden und Gerechtigkeit. Fülle mir Herz und Hände, Gedanken und Empfinden mit deinem Gegenwärtigsein in meiner Gegenwart. Wir bringen alles vor dich, was uns auf dem Herzen liegt, und beten miteinander und füreinander und für den Frieden in der Welt. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht im Epheserbrief, im 5. Kapitel. Ich lese die Verse 8 bis 14. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn's vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen.
Vorgestern wurde im Kunstmuseum Stuttgart eine Ausstellung eröffnet, die eine Brücke zwischen den Kriegen unserer Zeit schlägt. Wir wissen, zum kulturellen Schatz der Moderne gehören Bilder von Otto Dix. Seine Bilder stammen aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Er hat Geld verdient mit seinen Porträts. Aber in den Museen werden auch seine Kriegsbilder und seine Großstadtbilder gezeigt. Mit schonungsloser Klarheit verarbeitet er in diesen Bildern seine Erfahrungen aus der Zeit des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Zerstörte Körper, verkrüppelte Beine, erblindete Augen, abgeschlagene Ohren, vom Leid gezeichnete Gesichter. Krater, Schützengräben, Ruinen. Otto Dix hoffte, die Gräueltaten hinter sich lassen zu können, indem er ihnen Gestalt gab. Er blickt in eine gesichts- und namenlose Schreckenslandschaft und hielt diesen Schrecken zugleich in seinen Werken fest. Er dokumentiert Krieg, Gewalt und Leid und protestiert damit zugleich dagegen. Wie ein Echo darauf wirken die Bilder und Installationen zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine, die ihre Erfahrungen verarbeiten. From 1914 till Ukraine ist der Titel einer Ausstellung, die zwei Kuratorinnen aus der Ukraine, die eine Zeit lang vor dem Krieg hierher geflüchtet waren, zusammengestellt haben. Die Werke entstanden in der Ukraine und wurden mit privaten Transporten irgendwie hierher gebracht. Es sind Bilder und es sind auch Video- und Soundinstallationen. Eine Soundinstallation von 5 Künstlerinnen und Künstlern, alle noch keine 30 Jahre alt, wurde am selben Tag an verschiedenen Orten in der Ukraine zusammengestellt, aufgenommen und so verknüpft. So hört man zum Beispiel, wie mit einer Schaufel Schächte ausgegraben werden, Schützengräben. Ein Bildmotiv, das bei Otto Dix in seiner Malerei häufig vorkommt. Man hört es hier. Eine andere Tonspur ist während der Ausgangssperre aufgenommen. Eine unheimliche Stille, der man abspürt, gleich passiert etwas. Wiederum eine andere gibt die Geräusche einer Straßenbahnfahrt durch eine ukrainische Stadt wieder. Es ist die einzige Möglichkeit für die Künstlerin, sich gewissermaßen auf die Fahrt zu ihrem Liebsten zu machen, der an der Front kämpft. Bilder zeigen verängstigte Frauen, die in einem Bunker Schutz suchen. Gegenüber ist ein Otto Dix-Gemälde eines jungen Soldaten zu sehen, der mit angstvoll aufgerissenen Augen in einem Schützengraben hockt. Über Großfotografien von Bombentrichtern in der Ukraine sind Gemälde von Otto Dix montiert, in denen er seine Wahrnehmung der damaligen Bombentrichter festhält. Ein Bild eines ukrainischen Künstlers nennt sich False Sky, trügerischer Himmel, in ganz dunklen Farben flächig gemalt. Die Leinwand ist an einigen Stellen aufgerissen, wie von Einschlägen zerrissen. Die beiden Kuratorinnen sagen, das ist für sie ein Mittel, um Widerstand zu leisten, diese Kunst zu sammeln und zu zeigen, gegen den Krieg, der immer noch währt. Sie halten Zerstörung, Leid und Angst fest, um nicht zu vergessen und um anzuklagen. Sie dokumentieren und protestieren zugleich. Diese Bilder sind mir vor Augen, wenn ich den Predigttext von der Gefangennahme Jesu lese, vom abgeschlagenen Ohr, vom Schwert und von willkürlicher Gewalt und von Jesu Hingabe und Sanftmut. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium im Kapitel 22. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar, und einer von den 12, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die, die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: Lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den Hohepriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm gekommen waren: Ihr seid wie einen Räuber, wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. So ist Jesus. Gott sei Dank. Aber was heißt das für die, die sich an ihm orientieren wollen? Muss man wirklich gewaltlos aushalten, was einen das Leben kosten kann? Muss man klaglos hinnehmen, was einem an Leiden auferlegt wird? Weil einen der Gedanke umtreibt, das eigene Leiden müsse irgendwas mit einem selbst zu tun haben, als habe man dazu beigetragen, dass das passiert? Oder hat man gesagt bekommen, man solle nicht gleich so übertreiben, anderen ginge es noch schlechter. Und wer weiß, wofür das alles gut sei, das verbiete einem das Klagen. Wenn ein Mensch so weit kommt, seine oder ihre Klage und Angst vor Gott hinauszuschreien, braucht es die feste Gewissheit, Gott hört mich. Wer klagt, glaubt. Glaubt daran, dass es eine Adresse für diesen Aufschrei gibt, dass Gott da ist, dass Gott hört. Setzt auf dieses Gehörtwerden. Wenn Gott mein Schreien hört, wird er antworten und mich in meiner Not und Verzweiflung nicht allein lassen. Fordert die Treue Gottes heraus. Egal, was mir widerfährt, ich lasse dich nicht. Es wird erzählt, Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Ein Leiden, das in den Tod führt. Todesangst und Verzweiflung. Gerade hat er es im Garten Gethsemane erlebt, so das Lukas-Evangelium. Gerade hat er Gott angefleht, dass der Kelch an ihm vorübergehen möge und dabei die Erfahrung machen müssen, Gott kann auch bedrängend sein, dunkel, verborgen. Manche sagen, dann ist es so, als ob Gott sein Angesicht vor uns verhüllt und nicht zu sehen oder zu erkennen ist. Luther hat das den Deus absconditus genannt. Die jüdische Theologie sagt, Hester Panim. Es ist dann dieses abwesende, dieses antlitzverbergende Gotteserlebnis, was Menschen umtreibt und durch das hindurch sie festhalten an dem, was sie als Treue zu Gott bekennen. Der Erzähler lässt auch Jesus von dieser dunklen Erfahrung sprechen und sagen, dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Damit der Gedanke überhaupt denkbar ist, Gott ist auch dann noch da, wenn einem Unbegreifliches widerfährt, wenn Menschen lebensbedrohend krank werden, wenn der Tod eine Lücke ins Leben reißt, wenn Elend und Krieg in der Welt einen verzweifeln lassen, wenn einem immer wieder bewusst wird, die Ordnung der Welt und der Dinge ist gestört und sie wird sich nicht auf Dauer von uns heilen lassen. Für die biblischen Beterinnen und Beter, die so vor Gott treten, hätten Sprüche, wie sie oft zu hören sind, gar etwas Gottloses an sich. Sprüche wie, sei tapfer. Das musst du jetzt aushalten. Frag nicht so viel. Trag dein Kreuz. Nein, Gott darf ja mehr noch, Gott muss hören, was mir an Leid und Unrecht widerfährt. Wenn ich es aushalten können soll, was ich an Leidvollem und Bedrängendem erlebe, dann kann ich nicht schweigen. Dann muss ich aussprechen, dass ich es schier nicht mehr aushalten kann. Nur eingestandene Ängste und Schrecken lassen sich überwinden. Nur ans Licht geholte Furcht kann bewältigt werden. Die Kunstwerke in der Ausstellung From 1914 till Ukraine, von 1914 bis Ukraine, sie sind auch Versuche, die Furcht und die traumatischen Erfahrungen des Krieges voller Leid und Zerstörung und Angst ans Licht zu holen, damit das Erlebte bewältigt werden kann. Es ist nicht nur Dokumentation und Protest, sondern auch ein möglicher Weg, Erlebtes zu verarbeiten. Das weiß man. Und zugleich warnt die Traumaforschung davor, durch die immerwährende Wiederholung des Erlebten in den Wunden herumzustochern und sie offen zu halten. Es ist ein schmaler Grat, den in der Seele verletzte Menschen gehen müssen. Dokumentation, Protest und Bewältigung kann auch im Schreiben und Erzählen geschehen. In der vergangenen Woche ging es im Hospitalhof unter anderem um die geheimen Kriegstagebücher von Anna Haag. Anna Haag wurde nach dem Krieg sehr bekannt und hoch geehrt als SPD-Landtagsabgeordnete, als Pazifistin und Frauenrechtlerin. Sie hat von 1940 bis 1945 Zeitungsartikel gesammelt, Gesprächsnotizen verfasst und Kommentare geschrieben zum politischen Geschehen. Sie hat sie in Heften festgehalten und diese Hefte bis zum Kriegsende im Garten vergraben. Erst vor einigen Jahren wurden diese veröffentlicht und bekannt gemacht. Sie wollte sich damit ihre Angst und Sorge von der Seele schreiben. Aber sie wollte als Dokumentaristin ihrer Zeit auch das festhalten, was die Nachwelt nicht vergessen durfte. So schreibt sie zum Beispiel im September 1943: Wird man uns aus unseren Häusern vertreiben? Schon möglich. Werden uns die Russen zur Zwangsarbeit nach Russland verschleppen? Schon möglich. Werden die Feinde uns nicht töten und foltern? Wenn sie nach unserem Wahlspruch handeln, wozu man die Macht hat, hat man das Recht, dann würden sie es sicher tun. Die Kunstwerke, die Tagebücher, sie wählen eine Sprache und einen Ausdruck, der nüchtern und ohne Beschönigungen darauf verweist, dass das so ist. Menschen können sich feindlich gesonnen sein und einem Böses wollen. Aber darf man das sagen, geprägt vom christlichen Liebet eure Feinde-Gedanken, dass man andere als feindlich gesonnen erlebt? Dass man sich wünscht, Gott möge dazwischenfahren, möge ihnen Einhalt gebieten in dem, womit sie einen bedrängen? Im Lukas-Evangelium äußert sich Jesus in bitterer Enttäuschung gegen seine Zeitgenossen. Jesus aber sprach zu den Hohepriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Ja, auch Jesus erlebt Menschen, die ihm Böses wollen, die nicht Freunde sind, sondern das Gegenteil, feindlich Gesonnene, die gegen ihn sind. Um das ansatzweise zu erleben, muss man nicht in den Krieg ziehen. Das kann man selbst erleben, wo einem zum Beispiel scharfe Worte und giftige Bemerkungen kränken, die einen ins Herz treffen, wenn sie von nahen Menschen kommen. Die Bibel nennt das Feinde. Die biblische Sprache ist direkt und unverblümt, manchmal zugespitzt. Sie benennt Konflikte, Auseinandersetzungen, Kränkungen und Gemeinheiten und dass das wehtut. Doch diese biblische Sprache bleibt in ihrer Wahrnehmung nicht stehen. Sie führt den Gedanken fort. Die biblischen Gedanken reden zwar von Feinden, aber sie rufen nicht zum Streit mit den Feinden auf. Sie raten nicht dazu, in der Auseinandersetzung oder gar den Kampf anzutreten. Sie sagen: Ich kann meine Sache Gott überlassen. Ich bin dem, was gegen mich anstürmt und was mich bedrängt, nicht ausgeliefert, auch nicht meinen Gedanken und meinen Gefühlen. Ich bin nicht der Willkür meiner Feinde preisgegeben, die mich so angreifen. Vielmehr bin ich auch in dieser elenden Situation getröstet und gehalten. Gott selbst setzt sich für mich ein. Welch ein Glaube! Das klingt auch im Gespräch Jesus mit seiner Jüngerschar an. Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: Lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus folgt darin den Prophetinnen und Propheten, den Psalmbeterinnen und Psalmbetern vor ihm. Er sagt: Auf dich, Gott, habe ich meinen Streitfall abgewälzt, denn ich verlasse mich darauf, dass du, Gott, mich nicht verlässt. Und wenn sie mich verspotten und verhöhnen, Gott ist in allem mächtig und mächtiger, auch darin. Wer zu einer solchen Haltung finden kann, wälzt die Angst vor den anderen ab wie einen Stein, der einem das Herz abdrückt und erinnert sich an den Trost, Gott tritt für mich ein. Wer so beten kann, verlässt sich darauf, dass Gott hört, dass Gott meine Not hört und für mich eintritt. Dieser Gedanke macht aus dem Klagegebet mit den geballten Fäusten ein Gebet, das die Fäuste öffnet, damit sie sich an Gott festhalten können und ihn nicht loslassen. Findet man so einen Weg in so einer Situation, in diesen Kriegen? Ich weiß nicht, ob ich ihn finden würde. Ich muss ihn nicht finden. Ich kann andere darin begleiten und ermutigen und ihnen zur Seite stehen, so oder so. Möge in all dem die Stimme Jesu hörbar bleiben, die sagt, lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Amen. Wir beten und wir singen zwischen den Bitten das Kyrie Eleison.
Gott voll Barmherzigkeit, du beschenkst uns mit Wissen und Verstand, mit Kraft und Können, mit Gütern und Gaben. Wir bitten dich für unser Tun. Bewahre uns vor Unbesonnenheit und kurzsichtigen Entscheidungen, wenn unser Handeln und konkrete Taten gefordert sind.
Wir bitten dich für unser Reden. Beschenke uns mit der Gabe, die richtigen Worte im richtigen Moment zu finden. Mach uns hellhörig für das, was gesagt wird und was unsere Antwort fordert. Gib uns Verständnis und die Gabe, uns einzufühlen. Bewahre uns davor, es immer besser zu wissen und gegenseitig aufzurechnen, wer mehr Lasten trägt oder wem mehr Glück zuteil wird.
Wir bitten dich für alle, die in Angst vor Krieg und Gewalt leben, in der Ukraine, in Belarus und überall auf der Welt. Mach die stark, die für den Frieden eintreten. Gib ihnen Weisheit und die richtigen Worte, zum Frieden beizutragen.
Wir bitten dich für die Menschen, die uns besonders am Herzen liegen und die uns vor Augen und im Sinn sind, in der Nähe und in der Ferne. Beschütze sie und bewahre sie zum Guten. Wir legen alle und alles in deine Hand, wenn wir im Namen Jesu bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in die Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das nächste Lied finden Sie im kleinen Liederbuch. Wir ziehen hinauf nach Jerusalem.
Es gibt noch einiges bekannt zu geben. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank für Ihre Kollekte vom letzten Sonntag. Sie betrug 367 Euro und war für Partnergemeinden der Württembergischen Landeskirche bestimmt. Die Kollekte dieses Gottesdienstes kommt unserer eigenen Gemeinde als Kirchengemeinde im Stadtzentrum zugute. Wie Sie wissen, sind wir ja mitgliedermäßig klein, aber durch Ihre so treue und dauerhafte Bereitschaft, uns zu unterstützen, können wir viele unserer Angebote überhaupt aufrechterhalten und vor allem kostenlos halten. Also ganz herzlichen Dank, wenn Sie auch heute uns unterstützen. Wir laden dann herzlich ein zu weiteren Veranstaltungen und Gottesdiensten. Heute Abend ist in der Leonhardskirche um 18 Uhr ein heilsamer Gottesdienst für Kranke und Gesunde mit Salbung, Segnung und Hände auflegen. Ganz herzliche Einladung dazu. Dann findet am Dienstag, den 14.03. um 12.30 Uhr eine neue Ausgabe der Reihe Prominente erklären Kunst statt mit Timo Steinhauer, dem Geschäftsführer des Friedrichbau-Varietés. Und dafür müssten Sie sich anmelden. Die Details finden Sie alle in Ihrem Liturgieblatt. Nehmen Sie es gerne mit. Eine Veranstaltung, die Sie auch im Liturgieblatt finden, fällt leider aus, nämlich am 15.03. diese Führung im Lindenmuseum. Es gibt aber in der Folgewoche einen neuen Termin. Also ich denke, da wird dann nächsten Sonntag noch Näheres bekannt gegeben. Dann natürlich ganz herzliche Einladungen am nächsten Sonntag, 16.03., zum Gottesdienst mit Pfarrer Eberhard Schwarz.
Ich möchte Sie hinweisen, nicht nur auf die Ausstellung im Kunstmuseum, also wenn Sie noch Zeit haben, gehen Sie unbedingt vorbei. Eine Stunde wird Ihnen reichen und sehr eindrückliche Dinge werden Sie dort sehen, sondern auch auf Bilder, die Sie gleich im Hospitalhof an den Wänden sehen. Das ist die Ausstellung, die Benefizausstellung von Release, Drogen- und Suchtberatung, wie jedes Jahr. Werden dort Bilder ausgestellt, die man erwerben kann. Da kommen dann die Hälfte den Künstlerinnen und Künstlern, die andere Hälfte ist für Release und für den Hospitalhof auch ein kleiner Teil, womit wir unsere Arbeit fördern. Also schauen Sie sich's an, eröffnet wird sie am Freitag, aber Sie können ja schon mal gucken, ob Ihnen etwas gefällt. Drüben im Hospitalhof finden Sie zwei Kaffeetische. Sie kennen ja den unseren, wie der aussieht. Da orientieren Sie sich bitte. Der andere ist für die Deutsche Gesellschaft für analytische Psychologie bestimmt, die jetzt ihren Schluss hat. Die waren seit Donnerstagabend bei uns im Haus. Aber wir kommen schon klar miteinander. Wird klappen. Wir freuen uns jedenfalls, wenn Sie noch mitkommen und drüben sich aufwärmen und noch Zeit haben, sich gegenseitig ins Gespräch zu verwickeln und einfach miteinander da zu sein. Und nun erheben wir uns und singen die Bitte um den Frieden. Segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Musik.